Danke an all meine Ratgeber für diese Predigt. Annette, danke für den Rat. Erzähl bloß keinen Quatsch heute. Das hilft mir. Danke, Ulf, dass du sagst, ich drehe dir den Saft ab, wenn irgendwas nicht passt. Auch das ist für mich, ich behalte es im Kopf, okay? Dankeschön. Wir beginnen mit Lukas Kapitel 6. Und etwas, was ich in den letzten 3-4 Wochen gesehen und gelernt habe. Deshalb nehme ich euch ein bisschen mit in eine kleine innere Reise, in mein Inneres. Aufschlagen könnt ihr schon mal Lukas Kapitel 6, Vers 12. Ich habe also überlegt und nachgedacht, wie ich bete. Gut, das macht man öfters. Aber ich habe festgestellt, ich habe doch ein paar innere Kriterien für ein sehr gutes Gebet, für ein mittelgutes Gebet und für ein gerade so okay Gebet. Ich weiß nicht, woher die Kriterien kommen. Die sind ziemlich schräg. Sie haben ein starkes Geschmäckle nach Sport. Ich glaube, es kommt daher. Ein sehr gutes Gebet ist für mich nach diesem Kriterium halbe Stunde, stopp, nicht nur halbe Stunde, fließend, also nicht so abgehakt, unkonzentriert, dann wieder einsteigen. Nee, fließend und optimalerweise mit etwas Emotionen gewürzt. Also ein paar Tränchen in den Augen, halbe Stunde. Und dann würde ich sagen, das war was mit Gott zusammen. Das ist Kategorie sehr gut in mir drin. Kategorie Mittel ist genau die Hälfte. 15 Minuten davon, was ich gerade erzählt habe. Dann gibt es noch die Kategorie bis 5 Minuten, die ist so immerhin. Da bewege ich mich hauptsächlich. Also ich bin hauptsächlich in dieser Kategorie bis 5 Minuten unterwegs. Das ist so besser als nichts. Immerhin hört er mich und immerhin bin ich im Kontakt mit ihm. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich alle Gebetsstellen nochmal durch, in der Konkordanz, im Internet. Ich will es nochmal wissen. Also begann ich und ich stieß auf Lukas Kapitel 6, Vers 12. Leider. Weil da steht, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Das ist undenkbar für mich. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und da geht es eigentlich darum, dass er am anderen Tag seine Leute auswählt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Nacht in Bitten und Danken verbringt. Gib mir Weisheit, bitte hilf mir, danke, dass du. Also das sprengt meinen Horizont, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch ein bisschen plaudert und umhergeht und sagt, ach, guck mal, das sieht ja nett aus hier. Findest du auch? Und dann immer mal wieder eine Pause macht. Dann denke ich, okay, dann ist es theoretisch möglich. Und dann habe ich nochmal gedacht, jetzt will ich nochmal wissen, was steckt hinter all diesen Stellen, wo Gebet und Beten in der Bibel steht. Und wenn man das griechische Wort anschaut, dann geht es immer um ein Reden zu einem höher gestellten Wesen, normalerweise Gott. Und tatsächlich, fast alle Stellen, die ich nachgeguckt habe, geht immer um dieses, ich rede mit ihm. Ich mache meinen Mund auf oder ich kommuniziere mit ihm und spreche mit ihm. Dann habe ich festgestellt, dass es dazwischen immer mal wieder andere Gebete gibt. Und in Deutsch wird es immer mit Anbetung übersetzt. Und deshalb würde ich gerne mit euch in Johannes 4, 2 Verse lesen, Verse 23 und 24. Johannes 4, 23 und 24. An diesem Gebet, wenn du deine Hände faltest oder auf den Boden legst und mit Gott redest, wisst ihr, was ich einzigartig daran finde? Dass du es machst, obwohl du ihn nicht siehst. Das finde ich beeindruckend. Du redest mit jemand, den du nicht siehst, und du glaubst, dass er da ist und es hört. Respekt. Das ist eine demütige Haltung eines Menschen, der das tut. Nun, das ist das, ich nenne mal meinen ersten Punkt, das redende Gebet. Das ist, was ich gerade beschrieben habe. Wir sprechen zu Gott und machen unseren Mund auf. In Johannes 4, Vers 23 steht, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nun, dieses Wort kommt immer mal wieder zwischen dem redenden Gebet, kommt immer mal wieder anbeten als Übersetzung. Und da steckt eine andere Wurzel dahinter. Wenn ich da griechisch nachgucke, Entschuldigung für die da Fachleute aus Griechenland, könnt mich später korrigieren, dann steht etwas wie auf die Knie fallen, kniefällig werden, auf den Boden fallen, rums, platt liegst du da. Da geht es nicht mal mehr so sehr um Reden, da geht es um etwas anderes, da geht es um diese Haltung. Du bist mein Herr, dein Wille geschehe, rums, und da liegst du kniefällig. Fußfällig, was immer du sagst, du bist der Herr in meinem Leben. Mein Leben verliere ich und ich werde es gewinnen. Das ist was anderes, das ist eine Haltung. Eine Haltung der Anbetung. Jetzt nochmal zurück zum Reden im Gebet. Du hast tatsächlich die Demut, mit Gott zu reden, obwohl du ihn nicht siehst. Und weißt du was? Da ist ganz viel Glaube drin, wenn du das machst. Und deshalb möchte ich dir nochmal zeigen, wie wichtig das ist, dass du mit Gott redest. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Und ich wage zu behaupten, für Gott muss es so wohltuend sein, wenn du betest, obwohl du ihn nicht siehst, weil du glaubst. Das muss wohltuend sein für ihn, das zu hören und dich dann zu hören. In Hebräer 11, Vers 6 steht, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Da gibt es ein Puzzlestück in deiner Beziehung zu Gott, und das ist Glauben. Das musst du. Es ist unmöglich ohne Glauben. Und wenn du hier drin sitzt und du willst Gott finden, ob Christ oder nicht Christ, du musst glauben. Es geht nicht ohne dieses Puzzlestück. Es ist ein Muss, steht hier. Sonst ist es unmöglich. Du kannst es von vornherein vergessen, wenn du es ohne Glauben versuchst. Für mich ist dieses Gebet, wo ich zu Gott rede, auch ein Zeichen von Treue, von unserer Seite aus auch. Dass ich nicht nach Lust und Laune irgendwann mal zu ihm komme, dann mal wieder nicht, sondern es ist eine für mich tägliche Beziehung, die meinen Weg begleitet in die Ewigkeit. Aber es ist ein Muss. Ich muss glauben, dass er ist, dass er da ist, dass er mich hört, obwohl ich ihn nicht sehe. Ah, erinnert ihr euch an Thomas? Der arme Kerl wird als Zweifler bezeichnet, nur weil er einmal daneben greift. Dabei war so ein gläubiger Mann. Nach der Auferstehung hört er, Jesus ist auferstanden. Er sagt, na, kann ich nicht glauben. Erst wenn Fakten, Hand in die Wunde, Hand in die Seite, dann glaube ich. Und dann kommt er, sieht ihn. Jesus sagt, Hand her, rein damit und hier rein damit. Und dann sagt er, okay, mein Herr und mein Gott, rums, fußfällig, kniefällig, da liegt er, platt. Und dann bekommt er noch zu hören, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Du siehst nicht und glaubst trotzdem, selig bist du. Du hast es gut. Du wirst selig genannt. Glücklich. Du hast es gut. Das ist, wenn du dein gläubiges Gebet an Gott richtest. Ganz kurz für alle 5-Minuten-Beter, die in dieser Kategorie unterwegs sind, hauptsächlich wie ich, so bis 5 Minuten rede ich mit Gott und dann ist eigentlich alles abgedeckt. Bitte schütze meine Familie, bitte schütze meine Gemeinde, bitte beschütze meinen Arbeitsplatz. Und dann habe ich schon 90% abgedeckt. Dann noch ein paar einzelne Sachen und in 5 Minuten denke ich mir, ja, jetzt weiß er alles. Schlag doch bitte auf, lieber 5 Minuten Beter, in Römer Kapitel 8, Vers 26. Römer Kapitel 8, Vers 26 steht für dich, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, präge dir das ein, wir wissen es nicht. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, das wissen wir einfach nicht. So ist es nun mal. Da sind wir völlig unwissend, sondern der Geist glücklicherweise vertritt uns. Dankeschön. Ich weiß es nicht, was ein gebührendes Gebet ist. Meine Kategorien definitiv nicht. Okay, zurück zur Anbetung. Dieses auf den Boden fallen, die Haltung. Wisst ihr, in welchen Bibelstellen ich diese Wurzel noch gefunden habe? In Matthäus Kapitel 2, Vers 2. Wer kommt da? Die Weisen aus dem Morgenland kommen zu dem Jesus-Baby und was machen sie? Nicht Jesus, hilf mir heute, schütze mich, sorge dich für mich, pass auf mich auf dem Nachhauseweg. Nein. Da steht einfach nur, sie beten ihn an. Rums, du bist der König. Das war ihnen klar. Das ist Anbetung. Das ist eine Haltung. Übrigens, das machst du jetzt auch. Du bist in der Anbetung. Den ganzen Tag. Weil Jesus dein Herr ist. Du bist der wahre Anbeter. Weil du Jesus als Herrn angenommen und akzeptiert hast, das ist wahre Anbetung. Und das machst du immer. Wisst ihr, wo ich diese Anbetung noch finde? Als Jesus in der Wüste versucht wird und Satan kommt zu ihm und sagt, du kriegst hier alle Reiche dieser Welt, aber du musst vor mir niederfallen und mich rums anbeten. Akzeptieren als den Herrn. Da geht es nicht darum, dass er einfach nur von Jesus ein paar Worte sich wünscht. Grundsätzliche Haltung. Ich bin über dir und du unter mir. Ich bin Herr und du nicht. Wenn du das machst, dann kriegst du das, was ich dir versprochen habe. Das ist Anbetung. Jetzt bin ich weiter auf die Suche gegangen, habe überlegt, wo finde ich Bibelstellen, die für mich mehr ausdrücken als, in Anführungszeichen, nur ein redendes Gebet. Und dann bin ich auf Lukas Kapitel 5 gestoßen. Und das würde ich gerne mit euch lesen. Lukas Kapitel 5, Vers 8 und 9. Der Zusammenhang in Lukas Kapitel 5, 8 und 9 ist, dass Petrus einen riesen Fischfang gemacht hat, dank Jesu Hilfe. Hat er eine Menge Fische gefangen. Damit hat er nicht gerechnet. Aber Jesus hatte dafür gesorgt. In Vers 8 steht dann, als das Simon sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Da geht es überhaupt nicht um Gebet. Ich habe nur gesucht, wo finde ich jemand, der jetzt nicht nur betet und irgendeine Bitte oder einen Dank hat, sondern wo die ganze Haltung zum Vorschein tritt. Und hier denke ich, dass Petrus rums auf den Boden fällt und denkt, da ist jemand so heilig, so groß, da muss ich 3 Schritte zurückgehen. Aber das ist der Herr hier. Das ist er. Das ist mir zu groß. Das ist der Herr. Und dann als nächstes ist mir Lukas Kapitel 18 eingefallen. Das ist mir eine sehr vertraute Stelle, weil ich sie immer wieder in meiner Selbstgerechtigkeit, die ein Charakterzug ist, anwenden darf und muss. In Lukas 18 geht es für mich auch mehr als nur um ein redendes Gebet. In Vers 9, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie die Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, der hat auch Kriterien innerliche, merkt ihr das? Sehr sportlich. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und was bekommt er zu hören von Jesus? Ich sage euch, dieser ist grundsätzlich gerechtfertigt. Das ist ein wahrer Anbeter. Der hat die Haltung. Der versteht, wer er ist und der versteht, wer da oben ist. Der ist ein wahrer Anbeter. Denn wer sich selbst erhöht, sagt er noch, der wird erniedrigt werden. Wer aber rums auf den Boden knallt und sagt, du bist mein Herr, der ist ein wahrer Anbeter, der wird erhöht. Ja, und zum Schluss von meinen Beispielen bin ich natürlich auch noch kurz auf Jesus gestoßen. Natürlich gibt es eine Menge Beispiele, wo du merkst, er betet nicht nur, sondern seine ganze Haltung ist Anbetung. Wenn er zum Beispiel sagt, ohne dich kann ich nichts tun. Ja, das ist kniefällig werden. Rums, ich bete dich an. Aber mir ist vor kurzem, vor ein paar Tagen, ein Beispiel aufgefallen. Das ist vielleicht nicht so das Beste, aber mich hat es kurz gepackt und deshalb möchte ich das auch kurz lesen. In Matthäus 3 dürft ihr aufschlagen. Vers 13. Matthäus 3, Vers 13. Hier merken wir schon, Jesus ist nicht nur jemand, der betet und redet mit Gott, sondern seine ganze Haltung ist Anbetung. Zu der Zeit, Matthäus 3, Vers 13, kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Was? Du gehst nach Galiläa zu Johannes und lässt dich taufen? Warum? Hast du das echt nötig? Brauchst du das? Will das Gott von dir? Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir?
Ja,
das ist berechtigt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Na, was drückt er hier aus? Ich bin ein Anbeter. Was immer mein Vater will, ich mache es. Taufe. Was wird diskutiert über Taufe? Was bedeutet sie, was bedeutet sie nicht? Groß oder klein getauft, Baby oder erwachsen? Darum geht es mir gerade überhaupt nicht. Stell dir vor, für ihn war es keine Diskussion. Ich lass mich taufen. Und dann geht er in den Jordan rein und er lässt sich von Johannes dem Täufer taufen vor Zeugen. Rums, ganz runterdrücken. Er, der Sohn Gottes. Respekt, Jesus, dass du das machst. Mir gefällt das. Übrigens, du kannst mir persönlich deinen Respekt ganz gut ausdrücken, wenn du mir das sagst. Na, sagst, Oliver, ich respektiere, dass du das und das bist oder machst. Das kommt bei mir an, darüber freue ich mich. Aber ehrlich gesagt, du musst nicht immer Worte benutzen. Ich merke sehr wohl auch deine Haltung des Respekts. Da musst du nicht mal den Mund aufmachen und ich weiß, der respektiert mich, das muss er mir nicht mal sagen. Ich ticke auch so, ich spüre das. Ich spüre eine Haltung des Respekts. Nun, Respekt ist ein Riesenthema in meinem Leben, in meiner Schule als Grundschullehrer. Und ich habe wieder eine innerliche Kriterienliste für Respektlosigkeit. Hier ist sie, Platz 7. Schülerin rollt die Augen, wenn ich etwas sage. Es gibt immer eine entsprechende Reaktion. Sage ich, und du rollst nicht die Augen, wenn ich etwas sage. Platz 7. Platz 6 und 5 sind ähnlich respektlos. Wenn ich etwas sage und ich höre so, oh, sage ich, und du machst kein Geräusch wie, oh, wenn ich etwas sage. Das ist kein Respekt. Das ist einer meiner häufigsten Sätze zurzeit. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Dann die Nummer 5. Ich rede vorne vor der Klasse, plötzlich, hä? Das triggert mich. Hä? Das ist gleich für mich gleichbedeutend wie, was willst du mir das sagen? Was erzählst du davon? Schrott? Hä? Und du, das heißt nicht, hä, sondern die Hand geht nach oben und dann sagst du, Herr Buck, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, was Sie meinen, ich verstehe das nicht, aber kein hä. Das, merkt ihr? Spürt ihr das auch hier drin? Platz 4, Unfreundlichkeit. So, man schnauzt den anderen an. Das geht auch freundlich. Jetzt sag's noch einmal. Und freundlich. Übrigens, ich erwarte die ganzen Kriterien auch von mir. Jetzt sind wir bei Platz 3. Das geht alles noch. Vorsicht, Platz 2 und 1. Platz 3 sind freche Widerworte. Das ist so. Hausaufgabenheft her. Eintrag. Dem war heute frech. Bitte nach Hause und unterschreiben lassen. Frech geht gar nicht hier. Jetzt werde ich Platz 2. Wenn ich ernst bin, und ich sage was Ernstes und der da vorne, der wagt es zu lächeln, während ich ernst etwas sage, und dann sage ich zu ihm, und wenn ich ernst bin, dann lächelst du nicht. Ist das klar?
Na gut.
Das heißt, ja, Herr Buck.
Ja, Herr Buck.
dann bin ich einigermaßen zufrieden.
Aber das ist echt. Das ist so wie, ist doch mir egal, was du sagst. Du
kannst sagen, was du willst. Ich nehme dich doch nicht ernst.
Jetzt kommt Platz 1. Ich nenne es Spielchen treiben. Das geht so. Bitte nur bis zu dieser Linie, liebe Kinder. Nur bis zu der Linie. Gründe sind mal egal.
Schüler. Ja.
Der stimmt, der ist voll im Recht. Der ist wirklich nur bis zur Linie. Guckt mich an. Er ist im Recht. Er ist wirklich nur bis zur Linie gegangen. Aber das Spielchen, das reizt mich. So, und dann gehe ich hin. Kein Spielchen mit Herr Buck. Ist das klar?
Ja, Herr Buck. Ah.
Und von den Spielchen gibt's viele. Viele Spielchen. Im Recht, aber die Haltung dahinter ist einfach so. Ich mache hier trotzdem so einigermaßen, was ich will. Zum Abschluss der Predigt muss ich euch doch eine Frage stellen. Machst du ein Spielchen mit Gott? Respekt. Ist er da? Ich meine, glauben aber nicht ganz. Jesus gut finden aber nicht. Unterordnen? Über die Bibel diskutieren, aber sie nicht tun? Äußerlich das Richtige sagen und Verhalten an den Tag legen, aber innerlich Totengebeine, so wie Jesus das bei den Pharisäern sagt. In der Gemeinschaft voll dabei und sobald du alleine bist, ein ganz anderes Gesicht zeigen. Du alleine, ganz anderer Mensch, das ist doch ein Spielchen. Ich wundere mich nicht, wenn Gott sagt, kein Spielchen mit mir, ganz oder gar nicht. Oder sonntags hierher kommen, paar Rosinchen rauspicken, rausgehen und sonst nichts tun für die Gemeinschaft. Das ist so ein Spielchen. Kein Spielchen mit Gott. Das hat was mit Respekt zu tun. Ich wünsche euch, dass ihr Beter bleibt, die mit Gott reden. Sie immer wieder mit ihm sprecht. Obwohl er ihn nicht sieht. Selig bist du, sagt er zu dir. Und ich freue mich für dich, dass du ein wahrer Anbeter bist, weil du Jesus als Herrn auserwählt hast und anerkennst. Tag ein, Tag aus. Auch da kann ich nur sagen, Respekt dafür. Gott muss es als Wohltat empfinden. Amen.